Gebete am Rande der Verzweiflung, das ist das Thema meiner neuen Predigtserie. Ein seelsorgerliches Thema, das zugleich unser Jahresmotto »Herr, lehre uns beten« aufgreift. Wir werden uns in der siebenteiligen Serie sieben ausgewählte Psalmen anschauen. Und das sind jeweils Psalmen, in denen der Beter am Rande der Verzweiflung steht und seine Not zu Gott förmlich rausschreit. Ich möchte mit dieser neuen Predigtreihe besonders die Menschen ansprechen, denen es nicht gut geht. Menschen, die schwach sind. Menschen, die leiden. Menschen, die mit ganz verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen haben und manchmal eher verzweifeln, als dass sie mutige Glaubensschritte gehen. Ich glaube aber, dass diese Reihe für uns alle hilfreich sein kann, weil wir alle früher oder später in unserem Leben in Situationen geraten, die uns an den Rand der Verzweiflung bringen werden. Also wenn du das noch nicht kennst, ich kann dir versprechen, das Leben, dein Leben wird Situationen mitbringen, wo du den Eindruck hast, du fällst und du kannst dich nicht mehr halten. Situationen, die dich an den Rand der Verzweiflung bringen. Wie beten wir in diesen Situationen? Genau darum geht es in meiner neuen Predigtreihe. Das Thema meiner ersten Predigt, meiner heutigen Predigt lautet, wenn dein Leiden kein Ende nimmt. Und wir wollen uns heute mit Psalm 13 beschäftigen. Psalm 13 ist ein sogenannter Klagepsalm und ich möchte ihn einmal am Stück vorlesen, bevor wir uns dann Vers für Vers durch diesen Psalm arbeiten. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Dieser Psalm ist von David für den Vorsänger geschrieben worden. Einige andere Übersetzungen übersetzen hier mit Chorleiter. Wir müssen wissen, Psalmen sind Gebete, aber auch Lieder. Beides. Es sind Gebetslieder, wenn man so will. Und wir erfahren hier, dass David dieses Gebet als Lied für den Vorsänger aufschreibt, damit er dieses Lied einübt und dem Volk Israel Liedgut gibt, womit sie Gott im Gottesdienst begegnen. Das heißt, Gottes Absicht mit Psalm 13 ist, seinem Volk damals, aber auch dir heute, die Worte zu geben, die du an Gott richten kannst, wenn du am Rande der Verzweiflung bist, weil dein Leid kein Ende nimmt. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, uns hier mit diesem Psalm zu beschäftigen. Mindestens drei Dinge lehrt uns der Psalm über Umgang mit andauerndem Leid. Erstens, klage Gott deine Not. Schaut mal, der Psalm beginnt in Vers 2 mit den Worten, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Wir wissen nicht genau, in welcher Situation sich David hier befindet. Wir wissen, dass David häufig Notsituationen hatte, aus den Samuel-Büchern. Aber wir haben hier keine historische Notiz in diesem Psalm. Wir wissen es nicht genau, was für eine Situation es war. Aber wir wissen, dass David sich in einer Leitsituation befindet, die seit längerem anhält. Denn gleich viermal haben wir hier in diesen ersten Versen die Frage, wie lange? Wie lange noch? Und das zeigt uns, wie emotionsgeladen dieser Psalm beginnt. Ihr Lieben, dieser Psalm ist nicht am grünen Tisch entstanden. David schreibt diese Worte, weil er sich gerade im Leid befindet. Ihr Lieben, es ist was ganz anderes, über Leid zu sprechen oder Leid gerade in seinem Leben zu erleben. Es ist was ganz anderes. Leid an sich ist immer schwer. Andauerndes Leid ist brutal. Andauerndes Leid ist brutal. Kein Wunder, dass dieser Psalm so emotionsgeladen beginnt. David steht am Rande der Verzweiflung, weil sein Leid einfach kein Ende nimmt. Ihr Lieben, ich weiß von einigen Geschwistern aus unserer Gemeinde, die seit langen harte Zeiten erleben. Findest du dich da heute Morgen wieder? Vielleicht hast du seit langem mit einer Krankheit zu kämpfen. Und du betest um Heilung, aber es geschieht nichts. Vielleicht hast du so starke körperliche Schmerzen. Du warst bei sämtlichen Ärzten, du warst auch schon bei den Pastoren. Sie haben nach Jakobus 5 über dich gebetet. Aber deine Krankheit ist immer noch da. Vielleicht hast du mit Einsamkeit zu kämpfen. Seit langem. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 2-3 Monaten sprach ich mit einer ganz lieben Schwester aus unserer Gemeinde. Und sie hat im Gespräch mit mir so bitterlich geweint. Weil Einsamkeit so brutal ist und sie wünscht sich so gerne einen Mann und sie leidet seit Jahren. Sie betet und betet und betet und es passiert nichts. Nichts. Vielleicht ist es bei dir aber auch eine schwierige Ehesituation. Es kriselt in eurer Ehe und das nicht erst seit gestern. So viele Wunden habt ihr euch schon zugefügt. Und eure Ehe ist manchmal einfach nur eine Hölle auf Erden. Du kommst nicht gerne nach Hause. Du bleibst vielleicht lieber gerne länger auf der Arbeit und du haderst mit Gott, weil es sich schon so lange zieht. Wir sprechen von Jahren. Und es ändert sich kein bisschen. Im Gegenteil. Einfach nur mühsam. Vielleicht macht dir eines deiner Kinder so viel Mühe gerade. Und das auch schon seit längerem. Es fühlt sich so an, als wenn das Böse persönlich in deine Familie massiv eingedrungen ist. Du kommst nicht zurecht damit. Und dann kommen die nagenden Zweifel, ob du vielleicht die falsche Erziehungsmethode gewählt hast. Und es macht dich kaputt. Und du bist einfach fertig, weil es keine Bewegung in dieser Sache gibt. Vielleicht ist bei dir eine Liebesbeziehung kaputt gegangen. Und du leidest unter dem Liebeskummer. Du hast mit einer anderen Person gesprochen, die das auch schon erlebt hat. Die sagt, ja, es ist hart, aber nach 3 Monaten ungefähr ist es rum. Bei dir sind es schon 6 Monate her und es ist immer noch so hart. Vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Es mag schon Monate oder Jahre her sein, aber es hat dir den Boden unter deinen Füßen weggezogen. Er fehlt dir so sehr und du findest keinen Trost. Es bleiben mehr Fragen als Antworten. Vielleicht hattest du eine Fehlgeburt. Und du bekommst das so von anderen Frauen mit, die das aber auch irgendwie relativ schnell wieder abhaken können. Aber du findest keinen Trost. Es dauert. Und du hast so viele Fragen an Gott. Wisst ihr, oft wird gesagt, Zeit heilt alle Wunden. Und du hast angefangen, das am Anfang noch zu glauben. Aber mittlerweile stellst du fest, bei mir irgendwie nicht. Bei mir heilt die Zeit keine Wunden. Es ändert sich gar nichts. Andauerndes Leid in meinem Leben. Es bringt dich an den Rande der Verzweiflung. Willkommen in Psalm 13. Genau das ist die Situation von David. Wie geht David mit dieser Situation um, mit andauerndem Leid in seinem Leben? Er klagt Gott seine Not. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? David fühlt sich von Gott vergessen, weil er schon seit langem durch diese Zeit geht und es sich nichts ändert. Und die Logik ist eigentlich ganz einfach. Wenn Gott an mich denken würde, dann hätte er eingegriffen. Aber er greift nicht ein, also denkt er nicht an mich. Eine ganz einfache Logik. Und deswegen sagt David hier, er hat mich vergessen. Und so entsteht inmitten des Leides, das ja auch an sich schon schwer ist, die panische Angst, die kommt hoch. Eine panische Angst, dass sich vielleicht nie etwas daran ändern wird. Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Mit anderen Worten, wie lange willst du dich, Gott, vor mir verbergen? Gott, du bist nicht da. Ich sehe dich nicht. Jetzt gerade, wo ich dich am meisten brauche. Und das schon seit langer Zeit. Wisst ihr, was bei andauerndem Leid so brutal ist? Irgendwann ist es nicht mehr nur der auslösende Faktor des Leides. Also die Sache, die das Leid ursprünglich verursacht hat. Was nach einer Zeit dazukommt, ist unsere Interpretation dessen, dass Gott nicht eingreift. Und so wird daraus doppeltes Leid. Einmal das Leid, eben die Situation, die das Leid verursacht hat, aber dann auch unsere Interpretation des Schweigens Gottes. Gott macht nichts, also hat er mich vergessen. Der ist nicht da in meinem Leben. Wenn du das erlebst, dann findet deine Seele keinen Trost mehr. Und so geht es David. Schaut mal, Vers 3, sagt er weiter. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Davids Leiden ist nicht nur körperliches Leiden, es ist auch seelisches Leiden. Er trägt Sorgen in seiner Seele, er leidet mental. Er hat Kummer in seinem Herzen. Wir würden sagen, er ist psychisch fertig. Er ist ein Wrack. Und das Tag für Tag. Wisst ihr, wenn man durch so eine Zeit geht, ich kenne das aus meinem Leben, da wünscht man sich manchmal, dass man aufwacht. Und es war nur ein Traum. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Nacht ist eher der Punkt, der dann manchmal beruhigend ist, weil du im Schlaf nicht mehr daran denkst. Und dann wachst du morgens auf und dein erster Gedanke morgens früh um 5 Uhr ist schon wieder das Leid. Jeden Morgen neu. Die Erinnerung an deine Leitsituation. Genau das ist das, was David hier erlebt. Und die Tatsache, dass Gott scheinbar abwesend ist, verstärkt die Not. David Brainerd, der bekannte Indianermissionar aus dem 18. Jahrhundert, ich habe in meiner Auszeit sein Tagebuch gelesen. Er schreibt am 19. Mai 1742 Folgendes. Der war ein Mann Gottes. Ich fühlte mich heute Morgen so sehr verlassen, dass eine panische Angst in mir aufstieg. Ach, wenn Gott sich von mir zurückzieht, worin könnte meine Seele überhaupt noch Trost finden? Schaut mal, oft ist Gott in unserem Leid die einzige Hoffnung, aber wenn er scheinbar nicht da ist, dann geraten wir in Verzweiflung. In Verzweiflung. Und dann sind da noch die Beobachter, Menschen von außen, die genau auf uns schauen, wie er sich jetzt in dieser Situation verhält. Am Ende von Vers 3 heißt es, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Das heißt, es gibt Menschen in Davids Leben, die ihm nicht wohlgesonnen sind in dieser Situation, die seine Situation nicht nur belächeln, sondern sie genau darauf achten und aus seinem Leid ihren Profit schlagen wollen. Das ist die Situation, das kommt noch obendrauf. Und in dieser Situation klagt David Gott seine Not. Herr, wie lange noch? Und wenn wir das so lesen, müssen wir doch ehrlich sagen, diese Fragen haben es in sich, oder? Die können wir nicht einfach mal so wegwischen. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Jetzt habe ich eine Frage an dich. Hat Gott David vergessen? Nein, niemals. Aber warum steht das in der Bibel? Warum steht das in der Bibel, wo wir doch glauben, die Bibel ist irrtumslos? Warum steht das in der Bibel? Warum redet David so mit Gott? Und er wird trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Der Punkt ist, diese Verse spiegeln Davids aktuelle Gefühlslage wider. Er fühlt sich von Gott verlassen und er sagt das frei heraus. Diese Worte spiegeln seine Interpretation der andauernden Leitsituation wider. Und der Punkt ist ja, er kommt mit seinen Gefühlen zu Gott. Er kommt mit seinen Gedankengebäuden zu Gott. Und er schüttet sein ganzes Herz einfach ungefiltert vor Gott aus. Ich erinnere mich an eine Pastorenkonferenz in Amerika, auf der ich Teilnehmer sein durfte. Und der Redner war Nick Ripken. Nick Ripken ist der Autor des Buches Gottes unfassbare Wege. Im Englischen noch provokanter formuliert, The Insanity of God. Nick Ripken war Missionar in Somalia. Somalia ist ein harter Ort für Missionare. Es ist die Hölle auf Erden. Er musste in Somalia seinen Sohn begraben. Und er ist mit diesem Leid kaum fertig geworden, hat sich gesagt, ich werde mich mehr jetzt mit Gottes Wegen befassen. Warum lässt Gott sowas zu? Und er hat sein weiteres Leben damit verwendet, verfolgte Christen zu besuchen, in verschiedenen Leitsituationen, um Gottes Wege besser zu verstehen. Und er war da auf dieser Konferenz als Redner und er sagte zu uns, wisst ihr was, ich mache nicht immer nur stille Zeit. Meine Frau macht stille Zeit mit ihren Büchlein. Ich mache manchmal auch laute Zeit mit Gott. Weißt du, wenn du seit längerem durch Leitsituationen gehst, kennst du vielleicht auch laute Zeit mit Gott. Meine Frage an dich ist, kann es sein, dass du manchmal so betest, als wenn Gott deine Gedanken nicht kennt? Kann es sein, dass wir manchmal einfach nur fromme Floskeln daher sagen in unseren Gebeten? Kann es sein, dass wir wieder neu lernen müssen, wirklich zu beten und auch mal laute Zeit mit Gott zu haben? Vielleicht sagst du jetzt, oh, ist das denn gottesfürchtig? Weißt du, was in Hebräer 5, Vers 7 steht? Da heißt es über Jesus Christus, dass er zu seiner Erdenzeit seine Flehen und Bitten mit lautem Geschrei, kannst du nachlesen, Hebräer 5, Vers 7, Gott darbrachte. Jesus hat laute Zeit gemacht mit seinem Vater. Der Punkt ist doch einfach, dass wir ehrlich sind mit Gott und nicht nur fromme Floskeln beten. Meine Frau hat mich mal darauf angesprochen. Ich hatte die Gewohnheit abends immer, als wir den Tag mit einem Gebet abgeschlossen haben als Ehepaar. Ich habe jedes Gebet mit einer frommen Floskel begonnen. Herr, danke für diesen schönen Tag. Und irgendwann hat mich meine Frau darauf angesprochen und gesagt, Schatz, warum betest du eigentlich immer, danke für diesen schönen Tag? Also ehrlich, ich fand diesen Tag nicht schön. Ich würde am liebsten einfach sagen, Herr, was für ein blöder Tag. Warum bist du nicht schon heute wiedergekommen? Warum hatten wir noch einen Tag in dieser gefallenen Welt? Ich will bei dir sein. Das wäre ein ehrliches Gebet gewesen. Betest du so? Wisst ihr, und dann gibt es Christen, die sagen, wir dürfen nicht mit allen Fragen zu Gott kommen. Ein Christ fragt nicht, warum. Ein Christ fragt immer nur, wozu. Und an sich, ich kann dem schon was abgewinnen, weil dahinter steckt ja die biblische Wahrheit, dass Gott auch mit Leitsituationen in unserem Leben immer einen guten Plan hat. Auch wie es Nico gerade in der Andacht gesagt hat, Gott hat gute Gedanken. Aber der Punkt ist doch, wir dürfen nicht versuchen, biblischer sein als die Bibel. David fragt hier nicht, wozu. David fragt, wie lange? Im Psalm 22 fragt David, warum? Er kommt mit seinen Fragen ganz ehrlich zu Gott. Und ich glaube, dass wir das neu lernen müssen. Alistair Groves schreibt in dem Buch, das ich hier auch empfehlen möchte, Raus aus dem Gefühlschaos. Im 3L Verlag erschien, er schreibt in diesem Buch, der am weitesten verbreitete Grund dafür, warum wir unsere Gefühle woanders hinbringen, liegt darin, dass uns niemals einfällt, sie zu Gott zu bringen. Wir vertrauen Gott unsere Gefühle nicht an, weil er uns unwichtig erscheint. Oder wir nehmen an, dass wir erstmal einen klaren Kopf bekommen müssen, bevor wir zu ihm gehen. Und das ist der große Denkfehler von vielen Christen. Wir müssen nicht erst einen klaren Kopf bekommen, um zu Gott, in Gottes Gegenwart zu kommen. In Gottes Gegenwart wird unser Kopf es wieder klar. Und das bedeutet doch aber, dass du mit allen Fragen zu Gott gehen kannst, dass du ungefiltert mit einem vernebelten Sinn, mit deinen Gedankengebäuden, mit deinen Interpretationen einfach in die Gegenwart Gottes gehen kannst und ihm dein Leid klagen kannst. Wisst ihr, nicht jeder Christ kann sofort die Wozu-Frage stellen. Die Klage ist Teil eines Erkenntnisprozesses. Aber die Klage ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Warum sage ich das? Schaut mal, die Klage ist nie ein Schritt von Gott weg. Die Klage ist ein Schritt zu Gott hin. Ich kann Gott gerade nicht verstehen, aber er ist mein Gott und ich will ihn verstehen. Und deswegen komme ich mit meinen Gefühlen zu ihm und mit meinen Emotionen. Genau das ist doch das, worum es geht. Es geht nicht darum, seinen Ärger Luft zu machen. Es geht nicht darum, Gott auf die Anklagebank zu setzen, sondern sein Herz ungefiltert einfach mal vor Gott auszuschütten. Die Klage ist nicht das Endziel. Es geht nicht darum, dass du immer bei der Klage bleibst. Aber sie ist manchmal in Extremsituationen der erste Schritt wieder in Gottes Richtung. Schau mal, jede Leitsituation in deinem Leben hat entweder das Potenzial, dich von Gott wegzubringen oder dich in die Gegenwart Gottes zu bringen. Es gibt selten etwas dazwischen, weil Leid so extrem ist. Entweder es wirft dich auf Gott oder du kehrst Gott den Rücken zu. Es gibt im Prinzip im Leid zwei Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die von Gott weglaufen und über Gott klagen. Und es gibt diejenigen, die zu Gott laufen und bei Gott klagen. Und genau das möchte ich dir heute ans Herz legen. Der Puritaner John Flavel, er schreibt, was auch immer der Grund für jemandes Leid sein möge, es sollte ihn hin zu Gott und nicht weg von Gott treiben. Jetzt möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen, kann es sein, dass das Leid in deinem Leben dich in letzter Zeit von Gott weggeführt hat? Vielleicht bist du heute hier oder bist im Livestream oder guckst dir die Predigt im Nachhinein bei YouTube an und das Leid in deinem Leben hat dich dahin gebracht, Gott den Rücken zuzukehren. Weil so viel schiefgelaufen ist in deinem Leben. Vielleicht hast du als Kind Gottes aber auch einfach resigniert. weil du Gottes Wege nicht verstehst. Und du merkst, die Nähe zu Gott ist nicht mehr so da, weil irgendwie sind die Fragen alle so unbeantwortet und das hindert mich. Ich habe einen gewissen Abstand zu Gott. Dann lass mich dir heute etwas sagen. Ungeklärte Fragen in deinem Leben müssen kein Hindernis sein, eine enge, intime Beziehung zu Gott zu haben. Der Schlüssel ist, du musst deine Fragen einfach mitbringen. Und Gott hat mit deinen Fragen überhaupt kein Problem. Du kannst sie ihm nennen. In Psalm 44 sagt der Psalmist: Gott, warum schläfst du? Hast du mal so mit Gott geredet? Das ist ziemlich ungefiltert. Aber darum geht es, um eine intime Beziehung zu Gott, wo man sich alles sagt, was man gerade fühlt. Und vielleicht ist es für dich heute ein neuer erster Schritt wieder in Richtung Gott. Vielleicht hast du seit langem gar nicht mehr wirklich auf Gottes Wort gehört. Vielleicht ist dein Gebetsleben auf Null gegangen, weil du dich von Gott distanziert hast. Ich möchte dich ermutigen, klage Gott deine Not, wenn dein Leid kein Ende nimmt. Aber der Psalm hört hier nicht auf. Der Psalm geht weiter. Das Ausschütten des Herzens in der Klage ist der erste Schritt, aber man sollte nicht da bleiben. Es geht weiter. Wir kommen im zweiten Punkt zum nächsten Schritt. Wenn dein Leid kein Ende nimmt, höre nicht auf, konkret zu beten. Ab Vers 4 geht der Psalmist jetzt von der Klage zum Gebet über. Er äußert Gott seine Bitten. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was ist da der genaue Unterschied zwischen Klage und Bitte? Bei der Klage stellt man vor allen Dingen Fragen. Man klagt Gott seine Not. Bei der Bitte geht es jetzt darum, dass man seine konkreten Gebetsanliegen Gott nennt. Und ich weiß nicht, wie oft David schon gebetet hat. Aber offensichtlich hat er schon ganz viel gebetet, denn sonst wäre er ja gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass Gott ihn vergessen hat, richtig? Das ist ja dadurch entstanden, dieser Gedanke, Gott hat mich vergessen. Er hat ständig gebetet und Gott hat nichts davon erhört. Dadurch kam er ja erst auf den Gedanken, Gott hat mich vergessen. Ich weiß nicht, wie oft David schon gebetet hat, bitte hol mich hier raus. Vielleicht waren es 120 Mal. Aber anstatt einfach mit dem Gebet aufzuhören, sagt David jetzt, dann komme ich eben das 121. Mal zu Gott. Und ich höre nicht auf zu beten. Ich höre nicht auf, konkret meine Anliegen zu nennen. Wie sieht die Bitte aus? Vers 4. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Schau her. Vorher, ihr könnt euch erinnern, hat er gesagt, warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Warum schaust du weg? Dementsprechend ist seine Bitte, Herr, schau her. Bitte schau dir meine Notsituation noch mal ganz genau an. Nimm dir meine Akte noch mal zur Hand, Herr. Ich brauche dich. Erhöre mich. Ich rufe doch die ganze Zeit zu dir. Bitte erhöre mein Gebet. Und dann heißt es hier weiter, o Herr, mein Gott. Und hier sehen wir einen ersten Vertrauensschimmer. Weil in den ersten Versen hat David immer nur gesagt, o Herr. Aber hier fügt er etwas hinzu. Er sagt, o Herr, mein Gott. Während er betet, bekommt er neues Vertrauen. Das kennen Christen, oder? Wenn wir uns im Leitsituation, im Gebet an Gott wenden, passiert etwas durch den Heiligen Geist, etwas Übernatürliches in unserem Leben. Durchs Gebet bekommen wir wieder langsam Mut. Und deswegen sagt David, Gott, du bist mein Gott. O, erhöre mich. Worum bittet er konkret? Welche Bitte soll Gott erhören? Er sagt, erleuchte meine Augen. Erleuchte meine Augen. Im Psalm 6, Vers 8, da sagt derselbe David, mein Auge ist trüb geworden vor Gram, also vor Kummer, und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Die Augen in Psalm 6 sind trüb vor Kummer. Und genau das trifft auch auf Psalm 13 zu. Man sieht es einem Menschen an, oder, wenn er leidet. Wenn man sich Menschen anschaut, die seit Monaten durch Leid gehen, sie haben das Strahlen verloren. Man sieht es in ihren Augen. Und wenn David hier betet, erleuchte meine Augen, meint er, Herr, bitte gib du mir wieder neue Lebenskraft. Gib du mir wieder neuen Lebensmut. Hilf mir wieder Perspektive zu haben. Hier mitten im Leid. Und dann nennt David zwei Gründe, warum Gott sein Gebet erhören soll. Einmal, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. David sagt, Gott, ich schaffe es nicht mehr. Ich breche zusammen. Wenn Gott mir nicht neue Lebenskraft gibt, dann werde ich von der Dunkelheit des Todes verschlungen. Und in Vers 5 nennt er einen zweiten Grund, warum Gott sein Gebet erhören soll, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, wenn ich wanke. Schaut mal, wir müssen wissen, Das hier ist nicht nur eine persönliche Sache zwischen David und seinen Feinden. David gehört zu Gott und der Feind ist gottlos. Wenn der Feind über David siegt, dann siegt der Ungerechte über den Gerechten. Und David sagt, hier geht es auch um meinen Glauben an dich, Herr. Und eigentlich sagt David hier auch indirekt, Gott, es geht auch um deine Ehre. Die steht hier mit auf dem Spiel. Bitte lass meine Feinde nicht über mich frohlocken und dann sagen, der Gerechte hat versagt. Gott, ich brauche dich und ich will um deine Ehre beten. Das ist übrigens immer eine gute Angewohnheit, wenn wir auch im Gebet immer Gottes Ehre suchen. Aber es darf beides sein. Es darf unser Anliegen sein, unsere Not und Gottes Ehre. Beides sehen wir hier in diesem Psalm. Darf ich dir mal die Frage stellen, kann es sein, dass du aufgehört hast zu beten? Kann es sein, dass dein Gebetsleben darunter gelitten hat, weil Gott dein Gebet, das du so oft an ihn gerichtet hast, nicht erhört hat bisher? Vielleicht geht es dir so schlecht und du kommst hier in den Gottesdienst und kommst einfach nur mit dem Anliegen, lieber Prediger, gib mir ein bisschen Brot, damit ich die nächste Woche schaffe. Mir geht es so schlecht. Gott, warum greifst du nicht ein? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die dich ermutigen soll, im Leid nicht aufzuhören, zu beten. Ein guter Freund von mir aus einer anderen Gemeinde, ich schätze ihn so sehr, er hat vor einigen Jahren seine Frau an einer Krebserkrankung verloren. Die Zeit bis zum Tod seiner Frau war schon echt heftig, aber er ist auch danach in ein tiefes, tiefes Loch gefallen und zwar ziemlich lang. Also in einem Zeitraum, wo andere Männer auch schon wieder geheiratet haben, er ist da nicht rausgekommen. So tief drin, alles nur dunkel. Und ich habe ihn gebeten, mir die Situation noch einmal zu schildern. Wie ging es ihm nach der Beerdigung? Und er beschreibt die Situation wie folgt. Ich hatte keine Wünsche, keine Ziele, keine Kraft und keine Motivation zum Leben. Ich war in einer Sackgasse. Ich konnte mich nicht damit abfinden und war verzweifelt. Es war einfach zum Schreien. Die ganzen Bilder davon, wie meine Frau gelitten hat und ich konnte nicht helfen. Es war furchtbar. Ich war in diesem Leid und war müde und wusste, dass ich nicht weitermachen kann. Und er hat 1,5 Jahre gebetet. Und dann kam dieser eine Abend, der alles geändert hat. Nach 1,5 Jahren kam der Tag, der die Wende brachte. An dem Abend bin ich auf die Knie gegangen. Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Heile mein Herz. Schenk mir ein neues Herz, dass ich leben kann. Ich habe einfach mein Herz ausgeschüttet und bin dann schlafen gegangen. Und ich habe ehrlich gesagt nichts erwartet. Ich habe nicht gedacht, dass etwas passiert, aber ich habe sehr gut geschlafen. Morgens bin ich aufgewacht und habe einfach nicht begriffen, was passiert ist. Irgendwie hatte ich Kraft und Motivation aufzustehen. Ich hatte andere Gedanken. Ich begriff nicht, was es war. Das war für mich alles neu. Ich konnte ganz anders auf das Leben schauen, als wenn mir die Augen geöffnet wurden. Und dann begriff ich, dass der Herr mich geheilt hat. Ich dachte den ganzen Tag, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht kommt es wieder. Aber die Last war wirklich weg. Ich hatte den Mut, weiterzumachen. Ich hatte wieder Kraft zum Leben. Das war so besonders und ich begreife es immer noch nicht. Für mich war das ein Wunder, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und dann deutet er das richtig und er sagt, das war ein klares Eingreifen des Vaters. Ab diesem Tag konnte ich wieder Schritte nach vorne gehen. Vielleicht lässt Gott dich seit Längerem durch eine Leidenszeit gehen. Und weil er dein Gebet bisher nicht erhört hat, hast du aufgehört zu beten. Ich möchte dich mit dieser Geschichte ermutigen. Gott kann auch nach einer längeren Leidenszeit von jetzt auf gleich alles ändern in deinem Leben. Aber bleib dran im Gebet. Höre nicht auf, seine Gegenwart zu suchen. Wenn dein Leid kein Ende nimmt, höre nicht auf, konkret zu beten. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Wenn dein Leid kein Ende nimmt, bekenne Gott dein Vertrauen. In Vers 6, da heißt es, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich aber vertraue. Ihr Lieben, mit diesem Ich aber ändert sich die ganze Stimmung in diesem Psalm. Ja, aus der anfänglichen Klage, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen, wird am Ende plötzlich ein, ich aber vertraue. Und das wirft doch die Frage auf, wie ist David dahin gekommen? Innerhalb eines Psalms, wie ist er dahin gekommen, nach der Klage in den ersten Versen plötzlich zu Gott zu sagen, ich aber vertraue? Hat sich an Davids Situation irgendetwas geändert? Sieht er plötzlich Licht am Ende des Tunnels und aufgrund der veränderten Umstände bekommt er neues Vertrauen? Ist zwischen Vers 5 und Vers 6 irgendetwas passiert? Die Antwort ist nein. Das haben wir in anderen Psalmen. Im Psalm 22, Vers 22 greift Gott plötzlich, während der Psalmist betet, ein und ändert die Situation und der Psalmist bekommt neues Vertrauen. Aber hier im Psalm 13 hat sich nichts, aber auch gar nichts an Davids Lebenssituation verändert. Da müssen wir uns doch die Frage stellen, wie kommen wir vom Leid, beziehungsweise im Leid, von der Klage wieder zum Vertrauen? Vielleicht sagst du jetzt, André, das mit dem Vertrauen ist so theoretisch. Mir fällt es gerade so schwer, Gott zu vertrauen. Wie kann ich da wieder hinkommen? Ich muss eher beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bin so weit weg aufgrund dessen, was vorgefallen ist. Schaut mal, und Davids Vertrauen geht hier ja auch noch so weit, dass er Gott sogar am Ende sein Lob verspricht. Da heißt es, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. In Vers 5 hat er noch gesagt, damit meine Feinde nicht frohlocken. Jetzt sagt er, meine Feinde werden nicht frohlocken, ich werde frohlocken. An Gottes Eingreifen. Wie ist er da hingekommen? Und schaut mal, ganz am Ende sagt er, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Das liegt noch in der Zukunft. Aber David drückt es hier so aus, als wenn es schon passiert ist, weil er so fest mit Gottes Eingreifen in seinem Leben rechnet. Wie ist er dahin gekommen? Was ist der Grund für Davids Vertrauen? Ihr Lieben, die Antwort befindet sich im Text. Schaut mal genau hin. Da heißt es in Vers 6, ich aber vertraue auf deine Gnade. Wisst ihr, das Alte Testament ist ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden und deshalb auch dieser Psalm. Und im Hebräischen haben wir hier eine andere Wortstellung sogar. Also da ist die Gnade vorgezogen, wortwörtlich und damit grammatikalisch betont. Wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt, müsste man eigentlich sagen, ich aber auf deine Gnade vertraue ich. Wisst ihr, die Betonung liegt hier gar nicht darauf, dass David vertraut, die Betonung liegt darauf, worauf er vertraut. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Man hört irgendwann auf, nur auf die Umstände zu schauen und schaut auf den, der größer ist als unsere Not. Das ist der Schlüssel, wie man zu neuem Vertrauen gelangen kann. Das ist die Basis. Die Basis sind nicht verbesserte Umstände. Du musst nicht erst verbesserte Lebensumstände erleben, um Gott wieder vertrauen zu können. Schau nicht auf das, wie es dir gerade geht. Schau auf ihn, wie er ist. Wie er ist, sein Wesen. Worauf vertraut David hier genau? Die Schlachter und die Elberfelder übersetzen hier mit Gnade. Aber eigentlich steht hier im Hebräischen nicht Gnade. Gnade wäre Chen. Aber hier steht nicht Chen, hier steht Chesed. Und Chesed ist so ein starkes Wort, ihr Lieben. Ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen, dass wir die ganze Aussagekraft verstehen. Chesed kann man schwer mit einer Sache übersetzen. Aber wenn wir mal schauen, wo wird dieses Wort Chesed, was David hier benutzt, ich aber vertraue auf deine Chesed, wo wird dieses Wort erwähnt im Alten Testament, dann stellen wir fest, dieses Wort wird häufig im Kontext des Bundes erwähnt. Der Bund ist ein Vertrag, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, ein Versprechen Gottes, manchmal ein einseitiges Versprechen, egal wie du dich verhältst, mein Versprechen steht. Zum Beispiel der Bund mit Abraham, der Bund mit David. So schließt Gott Bünde und er verspricht etwas, was er ganz sicher einhalten wird. Es geht also bei Chesed um die Treue zu einem Versprechen. Aber es ist mehr. Sonst könnte man ja einfach nur mit Treue übersetzen. Ich aber vertraue auf deine Treue. Chesed hat auch noch eine andere Bedeutungsnuance. Und die sehen wir in Jeremia 2, Vers 2. Kommt, wir schauen uns den Vers einmal an. Da heißt es in Jeremia 2, Vers 2, geh hin und predige Jerusalem öffentlich und sprich, so spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe, Chesed, deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste im Land, da man nicht sät. Wisst ihr, was hier mit Chesed beschrieben wird? Die Liebe einer Braut. am Tage der Hochzeit zu ihrem Bräutigam. Es ist also beides. Es ist Treue und es ist Liebe. Diese beiden Komponenten kommen zusammen in dem Wort Chesed. Es ist eine treue Liebe. Es ist eine verbindliche Liebe. Es ist eine Liebe, die sich verpflichtet hat. In den letzten Jahrzehnten hat die Ehe in unserer Gesellschaft einen immer schlechteren Ruf bekommen. Viele Menschen heiraten heute gar nicht mehr. Sie sagen, wofür auch heiraten? Wir können doch auch einfach so, ohne Trauschein, zusammenleben. Damit leben sie ohne Ehebund zusammen. Und damit trennt man Liebe von Verpflichtung. Eine Trennung von Liebe und Verpflichtung. Jemand, der nicht heiraten will, will sich nicht ganz festlegen, weil es ja gewisse Risiken vielleicht mit sich bringen könnte. Jemand, der sagt, ich liebe dich, aber heiraten müssen wir deswegen nicht gleich, der meint möglicherweise, ich liebe dich nicht genug, um mich so verbindlich zu verpflichten. Und weißt du was? Genau das ist aber die Liebe Gottes. Gott hat sich verpflichtet, dich zu lieben. Gott hat sich im Bund mit dir. Das ist erstaunlich. Also ich bin so begeistert, wenn ich über diese Liebe Gottes nachdenke. Gott muss sich nicht verpflichten, oder? Gott ist frei, Gott ist souverän. Aber Gott hat sich verpflichtet, dich zu lieben. Im Bund. Es ist eine bleibende Liebe. Es ist eine treue Liebe. Das ist Chesed. Und Paulus erwähnt diese Chesed in Römer 8. In Römer 8 stellt Paulus die Frage, Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Paulus stellt hier die Frage, kann uns Leid in unserem Leben von der Liebe Gottes trennen? Und Paulus stellt diese Frage nicht am grünen Tisch, ihr Lieben. Paulus sagt im nächsten Vers, er ist oft durch Leid gegangen und Not, Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und da stellt sich uns doch die Frage, wie ist Paulus mit andauerndem Leid in seinem Leben umgegangen? Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die Liebe macht uns zu Überwindern. Nicht unsere Kraft, sondern Gottes starke Liebe zu uns. Nein, die Liebe Gottes bewahrt uns nicht immer vor Leid in unserem Leben. Die Liebe Gottes bewahrt dich in deinem Leben nicht immer vor Leid. Aber eins kann ich dir sagen, seine Liebe bleibt für dich bestehen im Leid. Im Leid. Du darfst dich geliebt wissen, wenn du am Boden bist. Gott hat sich verpflichtet, dich zu lieben. Und seine Liebe zu dir ist nicht an deine Leistung geknüpft. Seine Liebe hängt nicht davon ab, ob du gerade ganz starken Glauben oder ganz schwachen Glauben hast. Ob du voller Glaubensmut bist oder ob du eher am Verzweifeln bist. Ob du auf der linken Spur bist oder ob du am Seitenstreifen stehen geblieben bist. Seine Liebe zu dir ruht nicht in deiner Leistung. Seine Liebe zu dir ruht auf seinem Versprechen. Und deswegen endet Paulus Römer 8 mit den wunderbaren Worten, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, Halleluja, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und weißt du was, ich möchte dich heute einladen. Ich möchte dich heute einladen zu einer Entscheidung. Ich möchte dich heute einladen, wieder ganz neu dein Vertrauen auf Gott zu setzen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Auch wenn du den Eindruck hast, in deinem Leben gibt es momentan mehr Fragen als Antworten. Ich möchte dich ermutigen, schau nicht nur auf deine Not, schau auf den, der größer ist als deine Not. Auf den Gott, der seinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben hat. Wie Paulus sagt, das, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist die Liebe Gottes. Gott hat seine Liebe zu dir am Kreuz bewiesen. Und zwar, als du noch Sünder warst. Nicht, als du schon geleistet hast. Nicht, als du schon voller Glaubensmut warst. Sondern es war seine Initiative, Liebe zu dir. Und diese Liebe hat er bewiesen. Schau auf diese Liebe mitten im Leid, wenn du am Boden bist. Der Gott, der dich gemacht hat, wo alle deine Tage schon in seinem Buch standen. Diesem Gott darfst du vertrauen, der Gott, der gute Gedanken für dein Leben hat. Und deswegen möchte ich dich heute vor die Entscheidung stellen, und du kannst das gleich auch zum Ausdruck bringen, indem du in dem Lied, was wir gleich singen werden, nach vorne kommst. Dass du sagst, Herr, ich aber vertraue. Heute ist so ein Tag in meinem Leben, wo ich das dir wieder ganz neu sage. Ich aber vertraue. Ich weiß nicht, warum ich das Ganze durchleben muss. Ich aber vertraue. Ich weiß nicht, warum, Herr, du bisher nicht auf mein Gebet geantwortet hast. Ich aber vertraue. Ich weiß nicht, warum du Dinge in meinem Leben zugelassen hast. Ich aber vertraue. Gott, ich weiß nicht, warum mein Leben so schwer ist. Ich weiß nicht, warum unsere Ehe so kompliziert ist und das schon seit Jahren. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen habe und die bleiben. Ich weiß so vieles nicht, aber eins weiß ich, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du am Kreuz alles für mich getan hast und ich will heute neu zum Ausdruck bringen, ich aber, und das aber zeigt ja im Kontrast zum gegenwärtigen Leid, es ist da in deinem Leben, aber du sagst, ich aber, ich vertraue auf deine bleibende Liebe. Ich vertraue vollkommen auf deine bleibende Liebe. Du bist mein Gott, du bist mein Jesus. Und nur für dich will ich leben. Vergib du mir, dass ich mich von dir entfernt habe. Vergib du mir meinen Unglauben. Ich komme heute zum Kreuz, weil ich dir ganz neu sagen will, Herr, ich vertraue. Auch wenn ich so vieles nicht verstehe. Vielleicht sitzt du heute hier und du hast dein Vertrauen noch nie auf Jesus Christus gesetzt. Du hast noch keine Beziehung zu Gott. Und du leidest darunter, weil die Sünde dich so gefangen hat in deinem Leben, weil du mit Schuld umhergehst, weil du nicht weißt, was du mit deiner Schuld tun sollst. Und vielleicht hast du heute verstanden, Jesus hing für dich am Kreuz, um für deine Schuld zu bezahlen. Und wenn du heute Morgen zum ersten Mal dein Vertrauen auf Jesus setzen willst, indem du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Du bist mein Retter. Ich aber vertraue, dass du alles vollbracht hast am Kreuz, dann lade ich dich auch ein, gleich nach vorne zu kommen. Ich lade also zwei Personengruppen heute ein, nach vorne zu kommen. Christen, die durch Leitsituationen gehen, die so fertig sind und die gemerkt haben, ich habe mich von Gott distanziert, aber heute will ich ihm ganz neu mein Vertrauen zum Ausdruck bringen. Aber auch diejenigen, die zum ersten Mal Christus ihr Leben anvertrauen wollen. Kommt gerne nach vorne, wir singen das Lied jetzt stehend, ihr könnt gerne aufstehen. Und wenn du möchtest, kannst du kommen. Du musst nicht nach vorne kommen. Ich will auch nicht manipulieren. Du kannst das auch an deinem Platz tun. Aber es kann für dich hilfreich sein, wenn du nach vorne kommst und das offiziell machst.